Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Es ist Donnerstag, 10 Uhr und heute gibt es den Deep Dive zur Nvidia-Aktie. Ursprünglich haben wir die Folge am Mittwoch aufgenommen, aber in den letzten 24 Stunden hat sich einiges getan, denn der Aktienkurs ist nochmal um 6-7% hochgegangen. Die Aktie steht jetzt gerade bei $1,243 und Nvidia hat jetzt Apple überholt als zweitwertvollstes Unternehmen der Welt. Das heißt, Nvidia ist jetzt auch eine 3-Trillion-Dollar-Company, also Microsoft auf Platz 1, Nvidia auf Platz 2 und Apple jetzt auf Platz 3. Und wenn das alles so weitergeht, könnte ich mir sogar vorstellen, dass Nvidia in den kommenden Stunden oder Tagen sogar Microsoft überholen könnte als wertvollste Company der Welt. Und das finde ich einfach so krass, weil wir ja einfach Nvidia schon so lange beobachten. Wir haben ja immer schon spekuliert, Mensch, wie groß kann Nvidia werden? Und dann hat Nvidia zuerst Meta überholt, dann haben sie Amazon überholt, dann haben sie sogar Alphabet überholt. Jetzt haben sie Apple überholt und in den kommenden Tagen vielleicht sogar Microsoft. Einfach eine krasse Story. Das heißt, das ist jetzt eben das aktuelle Update mit dem aktuellen Kurs. Alles, was jetzt kommt, ist die Diskussion, die wir gestern hatten. Die ist natürlich immer noch aktuell. Und wir reden eben drüber, wo die Nvidia-Aktie gerade steht, was eben die Perspektiven sind, was vielleicht auch die Risiken sind und was eigentlich die Gründe sind, warum gerade in den letzten Wochen die Aktie nochmal so durch die Decke gegangen ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Deep Dive zur Nvidia-Aktie. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Wir machen heute einen Nvidia-Aktien-Deep Dive, denn da ist gerade ziemlich viel Dynamik drin. Bevor wir anfangen, ganz viele Disclaimer. Das ist kein Financial Advice. Ich bin ziemlich stark in Nvidia investiert. Tumai auch. Und ich bin natürlich auch Fan von Nvidia, glaube daran. Ich bin relativ risikofreudiger Investor. Genau, aber ich möchte trotzdem halt einerseits sehr objektiv jetzt gleich Informationen zu Nvidia wiedergeben, was ich im Markt beobachte, aber auch ein bisschen ungefiltert. Also ungefiltert einfach halt das, was ich halt wirklich drüber denke. Ja? Deshalb auch diese ganzen Disclaimer. Das ist jetzt nur so meine eigene Strategie zu dem Thema. Aber ich glaube, das wird eine spannende Folge. Hey, Tumai.
Hi Theo. Ja, ich bin nicht ganz so exklusiv mit Nvidia wie du, aber wie gesagt auch stark investiert und liebe diese Aktie ja schon immer. Also ich ärgere mich natürlich, dass ich damals für $36 vor 6 Jahren oder so nicht noch viel mehr eingekauft habe. Aber lass uns doch einfach mal gucken, was jetzt im Moment da abgeht. Ich sehe schon, du zückst auch schon dein Handy, weil die Daten, die du gestern rausgesucht hast, die sind schon wieder Schnee von gestern. Und ja, update doch mal unsere Zuhörer, was da jetzt gerade aktuell ist.
Also ist ja gerade Mittwoch.
Uhrzeit dazu sagen, 11.30 Uhr, das ist ja irgendwie relevant. Auch.
Mittwoch 11.30 Uhr und die Aktie steht halt bei $1,180. Ja, $1,180. Das muss ich einfach mal vorstellen, wie normal sich das jetzt anhört, weil wir haben ja die ganze Zeit immer drüber gesprochen, okay, wann wird die $1,000-Marke überschritten? Ja, irgendwie vor den letzten Earnings und so weiter und so fort. Und das hat ja irgendwie monatelang so ein bisschen an dieser 1000 eben gekratzt. Jetzt reden wir halt über $1,180. Es ist halt noch ziemlich früh am Tag. Ich kann mir auch vorstellen, dass heute die $1,200 geknackt werden. Das sind halt einfach Dimensionen, die halt einfach unfassbar sind. Wir werden halt gleich drüber sprechen, was es halt bedeutet in Market Cap, was es halt bedeutet in wie viel ist die Aktie jetzt im Plus im letzten Monat, in den letzten 6 Monaten, in den letzten 12 Monaten und so weiter. Aber es ist halt einfach krass, was jetzt halt hier passiert. Und vielleicht ganz spannend, der Jensen Huang, der CEO von Nvidia, der ist ja jetzt der absolute Rockstar, wenn der jetzt halt diese Keynotes und so weiter gibt. Und da gibt es jetzt halt echt so ein Bild, das ist jetzt schon so iconic. Und zwar ist da irgendwie so ein weiblicher Groupie quasi in so einer Menge und die will quasi ein Autogramm vom Jensen haben auf ihren BH, mehr oder weniger. Das müssen wir mal einblenden, ja. Aber das ist halt echt so, wenn du einen Moment beschreiben möchtest im Juni 2024, dann ist der größte Rockstar auf der Welt ein, weiß nicht, 60 Jahre alter asiatischer Typ mit einer Brille und grauen Haaren. Weil das einfach der Meister der KI ist. Und ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie Nvidia-Aktionärin ist oder sowas, aber das fand ich ziemlich bezeichnend.
Ja, total lustig, weil es handelt sich ja hier auch einfach um Chips und nicht etwas, was Leute wirklich in der Hand halten können, wie jetzt zum Beispiel ja ein iPhone, das du jetzt gerade in der Hand hast oder irgendwas, was man so im täglichen Leben als Enduser wirklich in der Hand hat. Das heißt, Nvidia ist jetzt wirklich bei jedem angekommen und Jensen Huang wird hier gefeiert. Welche Berechtigung hat das denn? Findet in den Medien Nvidia tatsächlich überall statt, sodass das jetzt jeder kennt?
Also es gibt ja immer gewisse Katalysatoren, also einfach Events, die dann eben dazu führen können, dass die Aktie eben steigt. Wir sprechen ja relativ oft über die Aktie, ja, aber es kommen halt immer neue Events dazu.
Wäre mir noch gar nicht aufgefallen.
Es gab ja diese letzten Earnings, ja, So, bei den letzten Earnings, die waren ja vor ein paar Wochen, ist jetzt noch nicht so furchtbar lange her, da war die Aktie ja die ganze Zeit so bei $930 und dann kamen ja diese krassen Quartalszahlen raus und dann ist die halt
mal wieder
ziemlich schnell halt über die 1000 gegangen, ja, über die 1040, ne? Und dann ging es ja irgendwie hoch und letzte Woche war es dann irgendwie bei 1149 und dann ging es mal runter auf 1072 und jetzt war am Wochenende aber eine ziemlich wichtige Konferenz, die man vielleicht hier gar nicht so im Fokus hatte. Und zwar weiß man ja, okay, bei den Earnings, da werden ja die Quartalszahlen präsentiert und dann gab es ja diese große Konferenz, diese GTC vor ein paar Monaten, als ja dieses Blackwell angekündigt wurde, also die neue Chip-Generation. Und danach ging es ja auch schon mal ordentlich nach oben. Und jetzt am Wochenende gab es halt in Taiwan eine große Konferenz, die halt nicht so im Rampenlicht stand, weil es halt in Taiwan war, aber die ist halt mega wichtig. Das ist die Computex. Und bei der Computex, da treffen sich halt die wichtigsten Hardware-Hersteller der Welt und das sind halt irgendwie alles asiatische Companies. Ja? Das heißt, da waren nicht nur Nvidia, da war auch AMD, da waren die ganzen Chip-Hersteller, Memory-Lieferanten und so weiter und so fort. Und da hat der Jensen Huang auch eine Keynote gegeben, hat er echt krasse neue Sachen eben auch präsentiert und hat dann auch schon gleich die nächsten Chip-Generationen angekündigt, für die nächsten Jahre schon. Das heißt, Blackwell ist noch nicht mal auf dem Markt und jetzt hat er schon angekündigt für das nächste Jahr Blackwell Ultra und für 2026 schon Rubin, quasi schon die nächste Generation. Das heißt, da geht es einfach Schlag auf Schlag weiter und das ist einfach diese krasse Produkttaktung, die er dann eben auch vorgibt.
Also wie kommt das denn? Ziehen die jetzt einfach alles aus der Schublade, was sie da schon haben oder entwickeln die tatsächlich so schnell?
Die haben halt eine recht lange Entwicklungspipeline und wissen halt ganz genau, was sie halt leisten können. Das hat ja auch einen gewissen Vorlauf mit der Produktion auch, bei TSMC und so weiter. Und sie wissen natürlich auch genau, was die ihre Kunden haben wollen, ne? Also ihre Kunden wie Meta und Microsoft und AWS und so weiter. Und das Spannende war halt, dass man ja so ein bisschen Angst hatte, dass jetzt vielleicht die aktuellen Chips wie der H100 vielleicht nicht mehr so gut verkauft werden, weil die Leute auf Blackwell warten. Jetzt könnte man ja denken, Moment mal, wenn jetzt schon Rubin angekündigt wird, warum sollte man jetzt irgendwie Blackwell kaufen? Da hatte man dann Angst irgendwie vor einer gewissen Lücke. Und das Ding ist aber, dass Stand heute, kann sich auch noch ändern, einfach die Nachfrage nach diesen GPUs so gigantisch ist und die sind alle kompatibel miteinander. Das heißt, wenn du jetzt ein riesiges Datacenter hast bei Microsoft oder mehrere Datacenter bauen möchtest, dann...
Ah, da kannst du einfach draufsetzen, einfach upgraden.
Genau. Dann sagst du einfach, okay, ich habe jetzt meine A100 und H100 drin und dann haue ich jetzt aber noch meine Blackwells rein. Und sobald aber die Rubins kommen oder die Blackwell Ultras, haue ich die halt irgendwie auch noch rein, ja. Das heißt, du brauchst einfach Rechenkapazität ohne Ende. Von daher muss Nvidia gar keine Angst haben, dass sie jetzt quasi ihr aktuelles Produkt kannibalisieren. Also jetzt nicht so wie zu sagen, es gibt jetzt das iPhone 17, jetzt verkaufen wir kein iPhone 15 mehr, sondern alles, was es gibt, wird gekauft. Alles, was angekündigt wird, wird gekauft. Und deshalb haben die da überhaupt kein Thema.
Also gerade mit dieser Kompatibilität, das finde ich wirklich sehr, sehr clever, weil es gab schon so ein paar Produkte, wo ich mich wirklich geärgert habe, die vom selben Hersteller sind und einfach nicht miteinander ja verbindbar sind. Die sind einfach nicht kompatibel wegen irgendwelchen ja Steckereingängen oder was weiß ich was, irgendwie einkalkuliert, dass das so sein soll. Und hier, das ist ja wirklich mal wieder ein sehr cleverer Schachzug, dass man hier ja gar nicht diese Lücke entstehen lässt, dass man möglicherweise aufs Nachfolgerprodukt warten könnte, sondern man kauft einfach munter das, was da ist, hofft, dass man es auch bekommt. Die Auftragsbücher sind voll und damit geht ja der raketenhafte Kurs von Nvidia einfach weiter, oder?
Genau, du ärgerst dich ja schon, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, ein, keine Ahnung, ich sag mal, 500 Euro Handy hast, ja, oder ein Tablet und dann irgendwie so ein Stecker irgendwie nicht funktioniert, ja. Jetzt musst du halt vorstellen, dass halt Meta, die kaufen halt für $10 Milliarden halt diese GPUs, diese AI Factories. Und natürlich wollen die, dass es halt irgendwie alles untereinander kompatibel ist, ja. Das machen sie halt jetzt extrem gut, auch von der Kommunikation her. Und das, was sie halt damit schaffen, ist halt auch, dass so ein Einkäufer von GPUs, also der kommt ja aus meiner Sicht gar nicht mal auf die Idee, jetzt irgendwie AMD oder sowas zu kaufen, weil er halt sagt, ja, okay, gut, AMD, wenn es gut läuft, dann holen die jetzt vielleicht den Standard von dem H100 irgendwie ein. Also die holen jetzt quasi auf. Aber es gibt jetzt ja schon Blackwell und Blackwell Ultra und Rubin, was schon alles angekündigt wird und wo ja auch schon so ein bisschen die Performance schon ein bisschen angeteasert wird. Das ist einfach total krass. Das heißt, die machen halt quasi damit den Markt schon auf die nächsten Jahre schon dicht, ja, durch total diese Ankündigung, gut, was halt extrem clever ist.
Ja, also da kann man sich kundenbindungsmäßig auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden bei anderen Firmen, weil das bedeutet ja im Prinzip auch, also ich versetze mich jetzt gerade in die Situation eines solchen Einkäufers hinein, das bedeutet ja auch, man hat auf jeden Fall über Jahre hinweg sich auch den Support schon gesichert.
Definitiv. Du weißt halt, dass diese Plattform halt unterstützt wird, dass es dann halt quasi auch Nachfolgegenerationen gibt, dass da halt weiter dran eben auch geforscht wird und dass es halt diese Kompatibilität gibt. Das ist halt extrem wichtig. Und für diese Tech-Companies ist es ja auch einfach ein großes Risiko, wenn sie jetzt eben für $10 Milliarden irgendwas einkaufen und sie halt nicht genau wissen, dass es halt das Beste auf dem Markt ist, beziehungsweise ob das halt auch wirklich funktioniert in dem Sinne, ne? Von daher ist ja bei Nvidia jetzt diese Konkurrenz eigentlich für mich nie so das große Thema. Ne? Wir müssen ja auch über die Risiken quasi von Nvidia sprechen. Das Risiko ist einfach aus meiner Sicht, ist, dass AI einfach eine Bubble ist und keiner am Ende dafür Geld bezahlen möchte irgendwer. Dass Microsoft am Ende vielleicht nicht genug Geld damit verdient, dass Google am Ende damit nicht genug Geld verdient und sie dann sagen, okay, dann brauchen wir auch keine Data Center Investments für 50 oder 100 Milliarden Dollar. Dann platzt aus meiner Sicht die Nvidia-Blase oder der Traum oder sowas, ja. Aber aus meiner Sicht jetzt nicht, weil jetzt AMD morgen auf den Markt kommt mit irgendeinem besseren Chip oder weil jetzt irgendwelche Startups auf den Markt kommen, die jetzt einen besseren Chip machen. Also das kostet einfach irgendwie so viel Geld, diese Chips zu bauen auf einem guten Niveau. Da kann kein Startup um die Ecke kommen und sagen, ja gut, jetzt machen wir mal das besser, wofür Nvidia jedes Jahr irgendwie, weiß nicht, zig Milliarden an Forschung ausgibt.
Ja gut, limitierende Faktoren sind ja quasi die Stellen an den Lieferketten oder an der Lieferkette. Rohstoffe oder jetzt politische Lagen in Taiwan, wo das gebaut wird, solche Sachen sind ja eher die Risiken als jetzt tatsächlich die Nachfrage nach den Chips. Also der Markt birgt momentan kein Risiko und der Hype nimmt, glaube ich, jetzt auch nicht ab in den nächsten Monaten.
Also wie gesagt, das Risiko wäre halt tatsächlich, wenn damit halt kein Geld verdient wird. Das wäre halt schon ein Problem und das weiß man eben heute noch nicht genau. Also wie viel Geld wird Microsoft tatsächlich damit verdienen? Wie viele Leute kaufen jetzt wirklich Copilot für $20 im Monat? Wie viele Lizenzen kann Adobe dann tatsächlich verkaufen von seiner Creative Suite eben mit AI enabled? Das weiß man eben noch nicht. Man glaubt, das wird alles mega werden. Ich glaube auch, dass es mega wird. Aber wenn sich einfach irgendwann rausstellt, nee, die Leute wollen kein AI in Microsoft Office haben oder sind halt nur bereit, $10 dafür zu zahlen statt $20, dann wird das Ganze natürlich schon anders aussehen.
Ja, wer weiß, aber vielleicht finden wir hier ja dann auch die Wiedergeburt des Gaming-Marktes, wo Nvidia ja eigentlich ursprünglich herkommt, weil da, denke ich, wäre eine Zahlungsbereitschaft da für virtuelle Welten, für irgendwie super coole Charaktere, für super coole Spiele, für, keine Ahnung, AI-generierte Mode und so weiter. Da gibt es ja schon eine hohe Zahlungsbereitschaft für Fortnite-Skins und so weiter. Wie siehst du das?
Also man muss halt ganz klar unterscheiden, halt zwischen diesen ganzen Data-Center-GPUs und halt diesen Grafikkarten für Consumer und so. Und diese Grafikkarten für Consumer, die spielen eigentlich für Nvidia überhaupt keine Rolle mehr. Das waren ja früher 80% des Umsatzes und jetzt sind es dann vielleicht bald nur noch 5% oder sowas, ja? Das heißt, dieser Markt ist eigentlich für die total uninteressant. Spannend wird es jetzt halt, wenn du sagst, okay, durch AI können wir coolere Games machen. Zum Beispiel, genau, indem man halt mit solchen Charakteren halt in Echtzeit irgendwie sprechen kann, ja? Halt mit denen richtige Dialoge führen kann, mit diesen NPCs, Non-Player Characters und so weiter, ja? Oder dass halt einfach die virtuellen Welten noch besser gerendert werden und so. Das heißt, das wären dann aber halt auch Companies, wie jetzt zum Beispiel Microsoft oder die halt diese ganzen Games oder sowas machen, die halt dann halt auch sagen, okay, unsere Spiele, die werden jetzt halt im Prinzip in Echtzeit jetzt gerendert. Ist jetzt nicht einfach nur irgendwie eine komische CD oder sowas, ja, die wir jetzt irgendwie verkaufen und da ist das Spiel drauf, sondern im Prinzip unser Game ist jetzt quasi an die Cloud angebunden und wir können halt irgendwie in Realtime jetzt neue Szenarien machen, ja, alternative Handlungsstränge, Gespräche mit Avataren und so weiter, ja. Und das wäre halt auch wieder total krass. Und dann kannst du halt irgendwie sagen, okay, jetzt die Spieler sind halt dafür bereit, dann ihr Gaming-Abo zu bezahlen oder meinetwegen halt ihr Spiel für 100 Euro zu zahlen und so.
Oder Items kaufen, cool ist. Das tun sie ja immer noch. Also Items kaufen, das tun Spieler ja tatsächlich.
Genau, aber das wäre sozusagen jetzt nur die Monetarisierung sozusagen auf Microsoft-Seite oder halt von den Games-Publishern oder so. Wenn die es halt schaffen, durch AI halt ihre Spiele so cool zu machen, dass die Leute noch mehr Items kaufen, dann lohnt sich das Ganze wieder. Und dann können die auch sagen, okay, wir investieren jetzt quasi in diese AI-Games und zahlen halt auch quasi die ganzen Cloud-Services und GPUs und so weiter im Hintergrund. Also das könnte halt spannend werden, dass du halt sagst, okay, alles, was heute statisch ist, wie irgendwie Games, wird jetzt halt quasi dynamisch mit AI. Oder auch so dieses ganze Omniverse, dass du halt sagst, okay, du machst jetzt irgendwie im Industriekontext diese ganzen digitalen Zwillinge, du versuchst das Wetter zu simulieren, alle Szenarien zu simulieren, die ganze Welt zu simulieren. Das war halt irgendwie total krass. Und das ist halt das Spannende, weil heute in der Nicht-AI-Welt, da machst du ja einmal deinen Content ohne AI und dann wird er irgendwo abgespeichert auf einer CD in der Datenbank. Ne? Und Leute suchen halt sich den Content wie bei Google und holen halt alten Content raus. Oder spielen halt ein Spiel, das halt vor 2 Jahren halt programmiert wurde und spielen halt dieses Spiel. Und in Zukunft wird jeder neue Content halt live generiert, ja, also jedes Suchergebnis live generiert, jedes Spiel, jeder Dialog in dem Spiel live generiert. Und das wäre es halt das Unglaubliche, was da vielleicht passieren könnte.
Ja, also ich denke, viele AI-Anwendungen, die nächstes oder übernächstes Jahr totaler Hype sind, die können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen, weil die natürlich auch mithilfe von AI jetzt entwickelt werden. Und es wird mithilfe von AI überhaupt, ja, Ideengenerierung erfolgen. Und also ich bin da echt super gespannt, was da alles passiert. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da ganz, ganz viel Zahlungsbereitschaft gibt, die jetzt noch niemand auf dem Schirm hat.
Ich schaue nur gerade auf die Zahlen. Die sind jetzt nicht ganz geupdatet. Aber also genau, letzten Monat ist die Aktie 28% im Plus. Auf 3 Monate 35%. Seit Jahresbeginn 141%. Seit einem Jahr 197%, in 2 Jahren 519%, beziehungsweise seit dem Start von ChatGPT jetzt eigentlich fast 9x, ja, beziehungsweise so 10x.
Wahnsinn.
Und das ist total krass. Und wir haben ja vorhin über diese Katalysatoren gesprochen. Der nächste, der kommt ja sogar diese Woche schon. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das schon eingepreist ist oder nicht, aber der Aktiensplit, ja. Und wir haben ja gesagt, diese Aktie, die kostet ja fast jetzt schon $1,200. Und Split bedeutet jetzt einfach, die Aktie wird gezehntelt. Das heißt, die Aktie kostet dann nicht mehr $1,200, sondern nur $120. Beziehungsweise, wenn du heute 100 Nvidia-Aktien im Depot hast, dann liegen halt morgen 1000 Aktien halt im Depot, aber halt nur noch zum Zehntel des Preises. Das heißt, man sagt dann eigentlich immer, in der Theorie sollte sich eigentlich nicht viel ändern. Es wird ja einfach alles nur, ne, irgendwie gezehntelt. In der Praxis ist es aber so, dass es dann aber schon viele Leute gibt, die dann sagen, okay, jetzt steige ich ein, weil es halt psychologisch gesehen halt irgendwie billiger ist, jetzt eine Aktie für 100 zu kaufen als für 1000. Beziehungsweise, es gibt ja auch viele Retail-Anleger, die haben halt nicht 1000 Euro rumliegen, aber die haben vielleicht 100 Euro rumliegen. Und die steigen dann natürlich halt eher in diesen Wert dann ein. Also ich glaube, ja, dieser natürlich. Split, also, der könnte schon ein cooler Katalysator sein.
Klar, also auch für so eine Anlagestrategie wie monatlich reinsparen oder wöchentlich reinsparen oder Dollar-Cost-Averaging machen oder sowas, ist natürlich eine 120-Euro-Aktie viel, viel geeigneter als eine 1.000-Dollar-Aktie. Weil da kannst du dann halt einfach immer so einen kleinen Sparplan machen. Das ist natürlich dann auch attraktiv für irgendwelche Großeltern, die für ihre Enkel mal hier und da eine Aktie ansparen oder kaufen. Also psychologisch macht das, finde ich, einen riesigen Unterschied.
Genau, nicht nur psychologisch, sondern auch praktisch. Es wird ja manchmal argumentiert, naja, man kann ja theoretisch sogenannte Fractional Shares kaufen. Das heißt, dass du theoretisch ja auch eine Zehntel Nvidia-Aktie schon heute kaufen könntest. Also halt nicht für 1200, sondern halt für $120. Ich glaube, das funktioniert aber primär in den USA, auch nur bei manchen Brokern. Das heißt, das kannst du jetzt nicht auf die ganze Welt übertragen, ja?
Also ja, viel zu kompliziert und es ist auch ein auch komisches Gefühl, ja, so genau. Eine Zehntelaktie zu haben. Also ich will doch nicht eine Zehntelaktie haben. Das fühlt sich einfach irgendwie komisch an, obwohl es ja monetär keinen Unterschied macht.
Genau, und das ist halt das Spannende, ne? Dass halt diese Events halt so eng getaktet sind und da wir ja so regelmäßig drüber berichten, haben wir auch über diese Events schon gesprochen, ja? Also wir haben ja vor den Earnings ja schon drüber gesprochen, dass die Earnings kommen. Also die kannst du ja irgendwie einplanen. Wir wissen auch schon, wann die nächsten Earnings kommen, nämlich die kommen halt im August. Da kann man natürlich auch spekulieren, was da passiert. Ich habe so einen Verdacht, ja? Aber wir konnten ja davon ausgehen, dass quasi die Earnings ja übertroffen werden. Diese Computex-Geschichte, die hatte ich schon auf dem Radar, aber jetzt halt nicht genauso präsent wie jetzt halt irgendwie so Earnings. Und der Split, der wurde ja schon angekündigt, eben zu den Earnings, ja. Das heißt, dass dieser Split kommt, das weiß man schon seit einigen Wochen, aber es dauert dann halt doch einige Wochen, bis es dann halt auch vielleicht so, ja, sich an der Börse so realisiert. Beziehungsweise jetzt fängt ja vielleicht erstmal diese neue Ära an, in der halt Leute halt plötzlich diese Aktie halt für $120 kaufen können. Jetzt weiß ich halt auch nicht, wie groß jetzt dieser Anteil von Retail-Anlegern ist, aber das heißt, der Effekt von diesem Split, ich glaube, der ist eben nicht nur kurzfristig, dass du sagst, okay, das geht mal halt kurzfristig mal 3% hoch, das könnte jetzt halt irgendwie quasi bis in alle Ewigkeit halt noch einen positiven Effekt haben. Ne? Und jetzt kamen halt echt so 3 Events hintereinander, also krasse Earnings, Computex Keynote mit den neuen Prozessoren, dann jetzt eben der Split. Und dann hat man jetzt vielleicht erstmal ein bisschen Ruhe, jetzt so für den Juni, Juli. Vielleicht kommt dann auch ein Sommerloch. Und dann kommt halt im August schon die nächsten Earnings, die vermutlich jetzt auch nicht schlecht ausfallen werden. Aber das ist halt der Grund, warum das halt in den letzten Wochen einfach nochmal so krass hochging. Und das ist halt einfach krass, weil das ja auch zeigt, dass die Sachen halt nicht eingepreist sind. Ja? Denn wenn du jetzt die Aktie mal historisch anguckst, ja, das ist halt total wild, wenn man das halt mal so historisch verfolgt. Weil es gab ja dieses eine Killer-Event, und zwar waren das die Earnings im letzten Jahr, das war im Mai 2023, da stand die Aktie bei $305. Ne? $305.
Echt total
und
verrückt.
Und dann kamen diese Killer-Earnings raus, ja, wo sie ja diese Mega-Guidance angehoben haben. Und dann ging die Aktie ja von über Nacht von $305, mehr oder weniger, auf $378, was halt damals 25% plus war. Und da hat ja die ganze Welt zum ersten Mal so richtig verstanden, was da eigentlich abgeht mit AI und Data Center und so weiter, ja. Hätte man natürlich auch
also diese Art von Bewegung sieht man ja normalerweise nur im Kryptobereich, diese Volatilität, oder? Also bei Aktien ist das ja total ungewöhnlich, über so einen langen Zeitraum so krasse Bewegungen zu haben.
Also nicht nur bei Aktien, sondern halt bei welchen, die halt schon so groß sind. Also bei Companies, die halt so groß sind, die halt schon mit zu den größten der Welt gehören, dass sie halt nochmal so wachsen. Nvidia hat jetzt ja eine Market Cap von fast 3 Billionen, ja. Und Amazon hat ja eine von 1,8 Billionen. Das heißt,
und die gibt es halt einfach schon viel länger in der Größe. Also Nvidia war ja die ganze Zeit nicht in diesem Bereich.
Genau, das heißt aber, Nvidia hat in den letzten paar Monaten halt quasi um einen Amazon zugelegt, ja, was halt irgendwie crazy ist, so im letzten Jahr.
Aber
was
willst du nicht wieder deine BMWs als Vergleich noch mit ranziehen? Um wie viele BMWs ist Nvidia gewachsen?
Um 100 BMWs. Also um den ganzen DAX, genau, um den ganzen DAX, ja, um genau zu sein. Aber was ich damit sagen möchte, ist, die Aktie war ja bei $305 letztes Jahr. Dann kamen eben diese Killer-Earnings raus und dann war ja theoretisch die Katze aus dem Sack, dass man sagen konnte, boah, krass, krasse AI-Story, aber shit, jetzt ist es schon over, jetzt haben wir es halt verpasst, weil es ging jetzt ja schon von 305 auf 378. Jetzt muss doch der ganze Markt verstanden haben, dass es halt irgendwie so krass abging. Aber jetzt stehen wir halt da bei $1,180. Das heißt, selbst nachdem sozusagen die Katze aus dem Sack war und ja theoretisch jeder hätte sagen können, oh, jetzt ist aber zu spät, hat es halt einfach nochmal fast vervierfacht, also verdreifacht oder sowas, ja, was halt total crazy ist, ja. Das heißt halt auch, dass, glaube ich, viele von diesen Analysten, die halt immer dazu konservativ waren und von wegen bla bla bla, AMD, Konkurrenz und Commodity und die können die Margen nicht halten und so weiter, ja. Also die Zahlen gehen halt einfach immer weiter hoch und die Sachen sind einfach nicht eingepreist und der Split ist offenbar auch nicht eingepreist worden, obwohl man darüber spekuliert hat. Diese Computex-Keynote wurde halt auch nicht eingepreist. Die krassen Earnings, die jetzt halt auch nochmal besser waren, die waren halt auch nicht eingepreist. Von daher will ich einfach nur sagen, wenn alles immer so eingepreist wäre irgendwie, ja, dann gäbe es ja auch keine steigenden Aktienkurse. Ich glaube, Nvidia zeigt das halt ziemlich krass.
Ja, und nicht nur, wir beide unterhalten uns ja viel über Nvidia. Wir haben hier ja auch aus der Community inzwischen einige Fragen eingesendet bekommen, die wir an dieser Stelle mal behandeln wollen. Kleine Anmerkung, wenn euch dieses Format gefällt, dann schickt uns doch gerne auch Fragen über die Kommentarfunktion oder gebt uns ein Like dafür oder sagt uns einfach, ob euch dieses Format gefällt. Also, erste Frage. Was denkst du, könnte der Auslöser für einen Zusammenbruch sein? Eine Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, die sich fragen, soll ich jetzt noch einsteigen oder nicht?
Aus meiner Sicht eben das größte Risiko ist, dass AI sich als Bubble entpuppt und die Kunden von Nvidia, also diese ganzen Metas und Amazons dieser Welt, einfach sagen, okay, es lohnt sich für uns nicht. Wir haben gedacht, es lohnt sich total. Wir haben da 50 Milliarden investiert, aber wir werden nicht noch weitere 100 Milliarden investieren in diesen Bereich. Das ist halt das größte Risiko aus meiner Sicht. Das könnte es zu einem Kollaps führen. Was aus meiner Sicht jetzt kein großer Faktor ist, ist irgendwie sowas wie Amazon entwickelt eigene Chips und braucht keine Nvidia mehr. Oder Microsoft entwickelt eigene Chips und braucht keine Nvidia mehr. Das glaube ich jetzt eben nicht. Und selbst wenn sie es machen würden, dann würden sie es halt für ihre eigenen Zwecke verwenden. Aber würden das jetzt nicht auf den Markt werfen, um halt irgendwie ein Nvidia-Rivale zu werden. Also du wirst nicht die Situation haben, dass irgendwie Amazon eigene Chips rausbringt und die dann plötzlich an Meta verkauft und Meta jetzt sagt, okay, wir kaufen jetzt die Amazon-GPUs und nicht mehr die Nvidia-GPUs. Also das wird eben nicht passieren. Na, also größtes Risiko, AI ist eine Bubble und die Leute sind nicht bereit, für AI zu zahlen. Aus meiner Sicht das größte Risiko. Ich halte es nicht für so super wahrscheinlich, aber das, klar, wird natürlich zu einer starken Korrektur führen.
Dann die nächste Frage. Meinst du, AMD geht genauso ab? Also ein bisschen haben wir es ja schon angesprochen. Das ist vielleicht ja die momentan günstigere Aktie, wo viele denken, hey, ja, zweiter großer Chip-Hersteller. Übrigens, kleiner Fun-Fact, ich glaube, die CEO von AMD ist eine Cousine von Jensen Huang. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber auch witzig. Und ja, meinst du, AMD geht genauso ab dieses nächstes oder übernächstes Jahr?
Das ist ja so eine Sache, die man sich vielleicht zu Recht erstmal denkt, dass man sagt, naja, der große Zug, der ist abgefahren bei Nvidia. Also suche mir doch mal den Hidden Champion raus, in Anführungszeichen, der vielleicht noch mehr Wachstumspotenzial hat. Jetzt schauen wir mal auf die Zahlen. Also Nvidia hat ja eine Market Cap von 2,9 Billionen und AMD hat eine von 258 Milliarden. Ja? Das heißt, AMD ist halt ein Zehntel so groß wie Nvidia. Und auch von den Sales in diesem Datacenter-Bereich, also da hat Nvidia ja einfach einen Marktanteil von 80-90%, je nachdem, wie du es dir anschaust. Also sie haben halt einfach auch das 20-fache an Umsatz, ja. Das heißt, es ist überhaupt nicht vergleichbar aus meiner Sicht. Wenn wir jetzt mal auf die Aktienperformance schauen von AMD, die sind jetzt halt dieses Jahr 15% im Plus. Ist jetzt nicht schlecht, aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel besser als der DAX. Also der DAX ist halt irgendwie 10% im Plus, ja. Und Nvidia ist halt 150% im Plus. Das
also heißt, was irgendwie total erstaunlich ist dafür, dass die ja Nummer zwei sind.
Ja genau, aber halt mit dem riesigen Abstand, ja. Also ich glaube auch an AMD. Ich glaube, es ist eine super Company. Ich glaube, du machst nichts falsch, wenn du die jetzt kaufst. Aber die Frage ist ja trotzdem,
doch, ich habe 20% Minus gemacht jetzt. Also ich meine, ich habe mal zwei Stück gekauft, um das zu beobachten. Und ich bin im Minus auf jeden Fall seit Anfang des Jahres.
Ja genau, stimmt. Anfang des Jahres waren die ja sogar im März, waren die bei $211, all-time high. Jetzt sind sie halt gerade bei $160. Das heißt, da hätte man, genau, eben 20% jetzt Minus jetzt eben gemacht seitdem. Wenn man jetzt so eine Portfoliostrategie fährt, dann könnte man sagen, okay, man hat irgendwie mehrere halt davon. Also irgendwie AMD und Nvidia. Aber Fakt ist halt einfach, dass Nvidia halt zumindest in diesem Jahr bislang einfach das Zehnfache an Rendite gebracht hat. Also von daher, um auf die Frage zu antworten, ich glaube AMD und Nvidia, die machen irgendwie was Ähnliches, ja, irgendwie, ne, Chips und GPUs, aber ich glaube, es ist überhaupt nicht miteinander vergleichbar, also einfach von der Dimension her. Von daher, glaube ich, sollte man sich das anschauen, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt AMD jetzt der Nvidia-Killer ist oder eine höhere Rendite einfahren kann in der absehbaren Zeit.
Ja, dann natürlich mehrere Fragen. Ich bündel die mal nach dem Einstiegszeitpunkt. Lohnt es sich noch einzusteigen? Fällt die Aktie irgendwann noch? Ist der Split ein guter Einstiegszeitpunkt? Also, wann sollte man kaufen und lohnt es sich jetzt noch?
Also, der beste Einstiegszeitpunkt war im Oktober 2022. Als die Aktie bei 115 Dollar war, dann hättest du dein Geld verzehnfacht. Also crazy, ja? Also in anderthalb Jahren hättest du verzehnfacht. Den Zeitpunkt haben wir verpasst. Der zweitbeste Zeitpunkt ist natürlich immer gestern. Der drittbeste Zeitpunkt ist wahrscheinlich heute, auch beim All-Time High. Nee, Spaß beiseite. Du kannst natürlich halt versuchen, Dips zu kaufen, ja? Und zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit, tatsächlich, am 19. April, nicht so lange her, da stand die Aktie bei 760 Dollar.
Aus welchen Gründen auch immer, ja.
Und heute steht sie halt bei 1180, ja? Das heißt, tatsächlich musst du halt bei so einer Aktie halt auch mit Volatilität leben. Und zwar, wenn ich mir jetzt mal den Zeitraum anschaue, dann war ja die Aktie irgendwie bei, weiß nicht, irgendwie 925 Dollar im März. Und dann war sie halt, na, lass mich mal kurz schauen, die war bei 925 Dollar im März. Und dann war sie plötzlich bei 760, dann im April. Das heißt, wenn du
aber
da
Pech hattest.
Aber grundlos,
oder? Also da, oder war das irgendwas mit schlechten Nachrichten außerhalb?
Es gab keinen wirklichen Grund, aber das muss man eben auch dann halt auch lernen sozusagen, wenn du da investiert bist, dass halt auch mal 10% runtergehen kann und dir jetzt keinen großen Kopf machst. Ich glaube, da hat irgendjemand irgendwie Earnings veröffentlicht, der auch im AI-Sektor im weiteren Sinne unterwegs war und dann haben irgendwelche Leute das als Anlass genommen, das halt als Signal für Nvidia zu nehmen oder sowas, ne? Aber nicht, dass die selber
oder irgendjemand Zahlen. Ich glaube, ich habe auch was gelesen, irgendwelche Großaktionäre da auch einen Haufen Gewinne realisiert haben und einen Haufen Nvidia-Shares auf den Markt geworfen haben. Ich weiß aber nicht mehr, also da passiert so viel. Ich weiß nicht, ob das zeitlich zusammengefallen ist oder ob es nur ein Gerücht war oder wie auch immer. Auf jeden Fall, es gab da einen Dip und es wäre gut gewesen, eine Buy-Order da zu haben, damit man nicht drauf guckt und einen Panic-Sell macht, oder?
Nee, aber man muss halt sehen, also wenn du halt da investiert bist, dann kann es halt passieren, dass du halt 20% halt im Minus bist, halt theoretisch, ne? Also 20% Minus hast innerhalb von 4 Wochen. Aber, ja, diese Dip-Käufer, die sind jetzt halt 53% im Plus in den letzten 6 Wochen. Das heißt, es ist halt eine Aktie, die kann halt irgendwie um 20% runtergehen innerhalb von 4 Wochen, kann aber auch um 50% steigen innerhalb von 6 Wochen. Ja, das ist halt irgendwie crazy. Also stell dir einfach mal vor, das ist jetzt da irgendwie, weiß nicht, 10.000 Euro reingesteckt, halt zum Dip. Das wären jetzt halt einfach mal 15.000 Euro irgendwer. Also total crazy, was da eben möglich ist. Also will damit sagen, das ist halt eine volatile Aktie und Aktien, die halt stark steigen, die haben halt auch eine Volatilität drin. Und man muss halt für sich erkennen, ob man sagt, okay, das ist jetzt halt irgendwie, ist jetzt so ein Meme-Stock, sowas wie, weiß nicht, GameStop oder sowas, ja? Es ist so ein Meme-Stock, ja? Wo es halt überhaupt keine Fundamentals gibt und wo das halt einfach rauf und runter swingt, weil halt irgendjemand auf Twitter wieder was gepostet hat oder so. Oder ob man sagt, nee, das ist halt irgendwie schon eine mega krasse Company, die jetzt halt super stark wächst. Und da ist aber dann trotzdem halt normal, dass es halt vielleicht an einem Tag, selbst innerhalb von ein paar Stunden mal irgendwie um 3% nach oben irgendwie swingt, ja? Das heißt, diese Volatilität, die muss man auf jeden Fall dann eben auch aushalten können. Also ich glaube, du könntest jetzt halt dieses Dollar-Cost-Averaging machen und jetzt halt einfach immer kaufen und auch keine Angst davor haben, jetzt halt beim All-Time-High zu kaufen, theoretisch. Jetzt bei 1.200 Dollar, vielleicht heute Nachmittag. Kann aber genauso gut sein, dass es jetzt irgendwie vielleicht in ein paar Wochen auf 900 runtergeht und dass du da dann eben ein bisschen Kapital hast, um halt auch bei 900 dich wieder einzudecken. Dann könntest du halt sagen, okay, ich habe zum Teil bei 1.200 gekauft, zum Teil bei 900, also habe ich halt im Durchschnitt für 1050 gekauft.
Ja, also so habe ich es ja mit Bitcoin auch gemacht, die ganze Zeit immer ein bisschen investiert und da freue ich mich jetzt natürlich dann drüber. Das kann man auch bei Aktien machen. Die nächste Frage, lohnt es sich noch vor dem Split einzusteigen?
Also Split ist ja tatsächlich schon...
Übermorgen?
Ja, also morgen oder übermorgen, ja, genau.
Also ja, es lohnt sich jetzt zu kaufen, ob das jetzt vor oder nach dem Split ist, ist egal. Aber hier diese Frage, lohnt es sich vor dem Split noch einzusteigen?
Durch den Split wird die Aktie ja sehr günstig, ja. Man soll sich ja mit Financial Advice ja immer zurückhalten. Aber an der Stelle darf ich mal sagen, wenn die Aktie halt 100 Dollar kostet, also jeder, der irgendwie in Aktien investiert ist, der sollte halt eine von diesen Aktien im Portfolio haben, ja. Und jetzt hoffe ich mal nicht, dass jetzt irgendjemand, ja, dann irgendwie sagt, boah, der Theo hat gesagt, jetzt habe ich mir für 100 Dollar diese Aktie gekauft, dann ist sie auf null gegangen, jetzt habe ich irgendwie 100 Dollar verloren. Dann sage ich, ja, okay, so what? Also, genau, 100 Dollar musst du verschmerzen können, wenn du in Tech-Aktien investierst, ja. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich es verstehen kann, wenn du halt irgendwie sagst, naja, 1.000 Dollar irgendwie in Nvidia jetzt finde ich irgendwie ziemlich viel, ist irgendwie für mich zu viel oder zu riskant oder ich habe gerade keine 1.000 Dollar oder sowas, ja. Ich habe die 100, könnte man schon aufbringen. Und dann bist du halt mit 100 mal drin und dann kannst du es ja immer noch beobachten. Und wenn die dann von 100 auf 80 runtergeht, dann verkaufst du es halt wieder irgendwie, ja. Wenn das ist halt zu riskant, dann hast du halt $20 verloren. Ja, okay. Wenn du halt irgendwie findest, okay, das ist irgendwie ganz cool und ich habe mich jetzt mehr damit beschäftigt und so, und dann kannst du vielleicht deine Position immer noch ausbauen. Das heißt, ich glaube, dieser Split ist für Leute, die ja eh schon investiert sind, mit, keine Ahnung, größeren Beträgen, ist halt vollkommen egal, weil die hätten jetzt auch eine ganze Aktie gekauft für $1,000 oder hätten ja auch 10 Aktien gekauft für $10,000 oder so. Aber für Leute, die halt noch gar nicht drin sind, ist, glaube ich, eine super Chance, da einfach mal, ja, sozusagen mit dem kleinen C oder wie man sagt, oder mit dem, ne, irgendwie mal da reinzutauchen in dieses ganze Nvidia-Ding, um einfach mal zu sehen, okay, wie ist das so? Und man beschäftigt sich ja immer mit Aktien mehr, in die man eben auch investiert ist. Und von daher glaube ich, dass es eine super Gelegenheit ist, da rein zu investieren. Jetzt einfach mal so aus der Big-Picture-Perspektive. Ich glaube, wenn du überhaupt in Aktien investiert bist, dann solltest du wahrscheinlich auch in Technologie investieren. Wenn du schon in Technologie investierst, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, jetzt in KI zu investieren, weil ich gehört habe, ja, dass das irgendwie so ein aufstrebendes Thema ist. Ja. Und wenn du schon mal in KI investierst, dann ist vermutlich jetzt auch nicht so verkehrt, jetzt irgendwie in den größten KI-Player zu investieren. Also ich glaube, da machst du wahrscheinlich zu $100, $120 wahrscheinlich nicht so viel falsch. Von daher glaube ich, dass der Split echt eine super Chance ist, für alle ja, diejenigen einzusteigen, die da noch nicht drin sind. Ja, wer es für $100 nicht macht, also der soll sich bitte sehr nicht beschweren, wenn das Ding dann irgendwie post-Split dann in ein paar Monaten oder Jahren dann irgendwie $200 oder $300 wert ist.
Ja, also hier eine klare Empfehlung, auf 10 McDonald's-Besuche zu verzichten und stattdessen die Aktie zu kaufen nach dem Split. Aber die Frage war hier tatsächlich, lohnt es sich jetzt noch vor dem Split, also heute und morgen, die teure Aktie, die gefühlt teure Aktie zu kaufen, weil es vielleicht danach nochmal richtig abgehen könnte, aus allen genannten Gründen, die du ja jetzt auch gerade aufgeführt hast, warum Leute nach dem Split tatsächlich da reinstürmen könnten.
Genau, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, wie viel Bewegung es da jetzt gibt. Also die Aktie ist halt eh schon so volatil mit, weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie ein paar Prozent irgendwie jeden Tag. Also ich glaube jetzt nicht, dass du jetzt heute vor dem Split irgendwie kaufst und nach dem Split geht sie irgendwie auf einmal um 30% hoch oder sowas. Ne? Also darauf wird jetzt irgendwie nicht spekulieren. Und selbst wenn du das machen würdest, müsstest du da schon ziemlich viel Geld investieren, damit sich das halt für dich lohnt irgendwie. Ja? Weil selbst wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt eine Aktie kaufst irgendwie, wäre natürlich auch cool irgendwie, aber dann wird sie auch nur von $1,000 auf $1,300 gehen zum Beispiel. Ja? Aber die wird jetzt nicht 30% hochgehen, jetzt nur wegen dem Split. Also von der Antwort, ich glaube, der Split, der wird an sich, glaube ich, sehr, sehr gut sein für die Aktie. Ich glaube aber nicht, dass man jetzt irgendwie noch heute jetzt irgendwie seine Sachen verpfänden sollte, um noch irgendwie Liquidität zu kriegen, um noch heute irgendwie vor dem Split zu kaufen, weil man irgendwie sonst 30% liegen lässt.
Bitte keine Hypothek aufnehmen dafür, um vor dem Split noch die Aktien zu kaufen. Dann die Frage, also zwei Fragen, die ich auch wieder hier zusammenfasse. Findest du, der Kurs ist verhältnismäßig oder overhyped? Was ist dein Kurstarget? Schwierig zu beantworten, das Kurstarget natürlich, aber findest du, der Kurs ist verhältnismäßig oder overhyped? Und was ist dein Kurstarget?
Also wir schauen uns ja immer das erwartete KGV an. Das heißt, das Kursgewinnverhältnis in Erwartung der Gewinne der nächsten 12 Monate. Jetzt ist ja so, dass wir ein starkes Wachstum erwarten und diese Erwartungen ja immer noch übertroffen worden sind. Das heißt, man könnte sogar sagen, dass dieses erwartete KGV, was man heute sieht, von etwa 42 im Vergleich zu Apple bei 26, dass 42 jetzt gar nicht so teuer ist, also eher konservativ vielleicht noch ist, ja. Das heißt, wenn die Gewinne höher ausfallen würden, sind es vielleicht gar nicht mehr 42, sondern vielleicht nur, keine Ahnung, 37 oder so. Alles Spekulation. Und selbst das wäre dann vielleicht gar nicht so teuer für eine Firma, die eben so stark wächst. Kurstargets, da gibt es jetzt unterschiedliche Herangehensweisen. Also es gibt ja immer die Banken, die halt Targets rausgeben. Und das höchste Target heute hat ja die Bank of America rausgegeben. Die sind jetzt bei $1,500. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass die Aktie heute irgendwo bei $1,200 ist, $1,500 hört sich irgendwie schon viel an, aber es wären ja auch nur nochmal 25% mehr. Also es hat halt...
Ach, das ist drin bei Nvidia.
Es hat im letzten Monat ja 25% gemacht, ja. Also ich weiß jetzt auch
also,
gar nicht,
wobei
Zeithorizont jetzt diese $1,500 sind. Aber $1,500 ist sozusagen jetzt gerade das höchste Target, was jetzt irgendwie eine offizielle Bank formuliert hat.
Also mit diesen Targets, das verstehe ich auch nicht ganz, weil ich habe da natürlich auch immer mal geguckt, ja, was sind die angekündigten Targets, und da war irgendwie eine Spanne teilweise von $456 bis $1,545 so ungefähr angegeben. Da habe ich gedacht, okay, diese Spanne ist jetzt aber mir ein bisschen zu groß, um irgendwie damit zu rechnen. Ist das denn überhaupt eine aussagekräftige Zahl, so ein Target von irgendeiner Bank?
Ich glaube, es ist ganz gut für die Orientierung, dass man halt zumindest irgendwie sieht, okay, woran orientiert sich denn der Markt? Was ich aber generell sagen kann, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, ist, dass ich glaube, dass sich die meisten Analysten jetzt nicht so ausführlich damit beschäftigen. Also mit Nvidia. Also da werden einige mir widersprechen und sagen, hey Theo, du bist doch einfach nur so ein Typ im Internet. Bin ich auch, ja. Also ich bin echt nur so ein Typ aus dem Internet. Und die ganzen Banken haben ihre Financial Models und so weiter und so fort. Das heißt, ich will jetzt auch nicht behaupten, dass ich da jetzt ein besseres Model habe als jetzt die Banken. Ich will auch nicht behaupten, dass ich mich jetzt damit am besten auskenne, aber ich beschäftige mich schon relativ viel damit. Ich glaube, so ein Analyst, was der sagt, hat vielleicht schon so Hand und Fuß. Ich glaube, was jetzt halt einfach in irgendeiner Finanzpublikation steht, ich glaube, es hat überhaupt nicht Hand und Fuß. Weil das sind halt einfach Leute, die müssen halt über irgendwas schreiben. Die kennen sich vielleicht auch so ein bisschen aus, aber die beschäftigen sich dann vielleicht mit 50 verschiedenen Aktien oder sowas, ja. Also da lesen sich jetzt halt nicht irgendwie stundenlang jetzt irgendwie alle Nvidia-Reports durch und machen jetzt ein Modell oder sowas. Also was ich damit sagen möchte, ist, ja, du kannst dich irgendwie schon daran orientieren, aber ich glaube, die meisten unterschätzen halt irgendwie noch Nvidia. Ich glaube, die meisten unterschätzen es halt wirklich noch, weil sie halt zu sehr an solche Narrative glauben wie, oh, was passiert, wenn AMD auf den Markt kommt oder sowas, ja, was halt aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn macht. Das heißt, selbst das bullischste Ziel von 1500, also ist ein gutes Ziel, glaube ich, $1,500, ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Es gibt eine andere Analystin, die ist ziemlich gut, also die ist ziemlich gut. Der sollte man mal folgen auf Twitter, die heißt Beth Kindick. Und ich habe mal so einen Clip von ihr gesehen, das war noch vor diesem ganzen AI-Hype. Ich glaube sogar noch vor ChatGPT. Und da gab es Earnings, als Nvidia ziemlich baden gegangen ist, ja. Und dann wurde sie irgendwie interviewt und dann wurde sie irgendwie so gefragt, naja, was halten Sie denn von den Earnings? Und dann hat sie gesagt, ja, also Gaming ist mir mal sowas von egal. Wichtig ist halt für mich nur, dass dieser Datacenter-Bereich wächst. Und es war zu einem Zeitpunkt, als es noch kein ChatGPT gab, ja, als Gaming noch der größte Bereich bei Nvidia war. Und damals hat diese Beth Kindick schon gesagt, nee, ist mir vollkommen schnuppe, was mit Gaming passiert. AI ist die Zukunft, ja. Und die wiederum, die sagt jetzt, naja, Nvidia ist heute eine fast 3 Billionen Company, die sieht halt Nvidia bei einer 10 Billionen Company in 2030. So 10 Billionen würde ja bedeuten, nochmal mehr als eine Verdreifachung, aber halt auch in den nächsten 6 Jahren, ja. Und keine Ahnung, was jetzt in den nächsten 6 Jahren passiert, ja. Also, und das ist halt, glaube ich, eine ziemlich lange Zeit. Also global gesehen, aber halt vor allem in AI. Aber das ist vielleicht auch, und ich will jetzt natürlich nicht behaupten, dass es jetzt eintritt, ja, mit den 10 Billionen, aber einfach nur so mal in den Raum einfach mal gestellt, dass es eben diese Beth Kindick gibt, die aus meiner Sicht zumindest einmal schon eine ziemlich gute Prediction getroffen hat. Und die stellt halt diese 10 Billionen in den Raum. Und dann ist einfach nur die Frage, naja, wenn wir mal dran glauben würden, würde es ja bedeuten, dass wenn wir jetzt eben heute noch halten würden, die nächsten 6 Jahre, dass wir verdreifachen würden theoretisch. Beziehungsweise, dass jemand, der heute vielleicht noch einsteigt, vielleicht auch nochmal, vielleicht nicht verdreifacht, aber vielleicht nochmal einen ganz guten Return eben realisieren kann. Das heißt, ich merke gerade, dass ich die Fragen immer relativ ausschweifend beantworte. Also heute wird die Aktie wahrscheinlich auf $1,200 hochgehen. Bank of America sagt 1500 in den nächsten Monaten. Und diese Beth Kindick, wenn man an dieses Szenario glaubt, die sagt ja nochmal eine Verdreifachung. Das heißt, da würde der Kurs dann eher so in Richtung $3,500, $4,000 gehen. Aber halt auch erst in 2030. Was halt jetzt für mich jetzt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen weit weg ist. Aber diese 10 Billionen Market Cap, die halte ich jetzt nicht für unwahrscheinlich. Weil selbst so ein Apple, die ja früher, wo es ja so krass war, dass die 1 Billion Market Cap hatten, die Trillion Dollar Company, sind jetzt halt auch 3 Billionen wert. Die haben sich auch nochmal verdreifacht seitdem. Microsoft genauso, ja. Von daher sehe ich jetzt nicht, warum sich nicht Nvidia nochmal verdoppeln sollte.
Also kurz gesagt, Antwort auf die Frage, auf jeden Fall angemessen die Bewertung, nicht overrated und ja, Target auf jeden Fall etwas höher, als es jetzt ist und das auch belegt mit, ja, Analystenmeinungen.
Genau, also nicht meine Meinung, sondern Bank of America und Beth Kindick. Und dann könnt ihr euch in diesem Spektrum irgendwie raussuchen von Stand heute 1200, Bank of America 1500 und Beth Kindick $4,000, was für euch irgendwie plausibel ist.
Auf jeden Fall, ja, ist das nicht irgendwo herausgepflückt aus dem Bauch heraus, was du da sagst, obwohl du ja angekündigt hast, dass du auch viel Bauchgefühl heute von dir mittransportierst, aber natürlich auch viele objektive Fakten und Meinungen von renommierten Analysten dabei. Ich würde mal sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss mit den Community-Fragen. Wir wünschen uns natürlich immer noch weitere Community-Fragen von euch. Schreibt sie uns gerne in die Kommentare oder auch auf Theos Instagram-Account oder ja, gibt es noch weitere Möglichkeiten, dir was zu schicken?
Gerne über LinkedIn oder Instagram. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Quelle. Auch YouTube-Kommentare zum Beispiel. Vielleicht zum Abschluss noch, was ich drüber denke, ja? Ich denke, dass Nvidia der beste AI-Stock ist. Bedeutet halt auch, dass ich da nicht groß diversifiziere. Also das habe ich ja schon mal gesagt, ne? Also ich habe mal angefangen mit ein bisschen Nvidia, AMD, TSMC, ASML, Software und so weiter. Ich glaube, Stand heute wird Nvidia, und das hat ja auch das letzte Jahr gezeigt, einfach am besten von den allen performen. Von daher bin ich da nicht besonders diversifiziert, sehr, sehr wenig diversifiziert. Genau, setze da eben auf Nvidia. Ich halte dieses Szenario von dieser Beth Kindick, diese 10 Billionen, für plausibel, weil ich ehrlich gesagt auch glaube, dass auch Apple und Microsoft und so weiter, die werden halt in ein paar Jahren halt auch 5 Billionen, 7 Billionen, 10 Billionen vielleicht sein. Also die werden sich auch nochmal verdoppeln und verdreifachen oder sowas, ja. Und wenn ich halt glaube, dass Nvidia halt eine dieser Top 3 Companies sein wird in den nächsten Jahren, dann kann ich halt so ein 10 Billionen Szenario auf jeden Fall sehen. Und ich persönlich wieder, ja, ich bin ja schon eh schon so stark in Nvidia investiert, aber halt primär halt in die Aktie. Und jetzt möchte ich mich halt vor allem mit diesem ganzen Thema Derivate eben beschäftigen, ja. Das heißt, irgendwie gehebelte Produkte, auch Optionen und so weiter. Habe ich noch viel zu wenig Ahnung drüber, also fast gar nicht, ja. Das heißt, muss ich irgendwie auch lernen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich mir da eine blutige Nase holen werde, so am Anfang. Bin aber bereit, das eben zu machen, auch um was zu lernen. Das heißt, da werde ich am Anfang auch nur kleine Beträge investieren. Aber ich glaube, es gibt eine Strategie, bei der man sagt, wenn du dich halt eh total mit einem Stock beschäftigst, dann kannst du auch innerhalb des Stocks halt verschiedene Varianten ausprobieren und halt sagen, okay, dann kaufst du halt die Aktie plus halt die Option. Und vielleicht machst du dann irgendwie 95% die Aktie, um auf Nummer sicher zu gehen, und nur 5% die Option. Aber ich glaube, wenn du das verstehst und da ein bisschen Glück hast und ein gutes Näschen hast, dann kann das eben ziemlich spannend sein. Von daher glaube ich, dass sozusagen eine Konzentration, wenn du jetzt auch total überzeugt bist von dem Titel, muss nicht Nvidia sein, kann alles andere auch sein, dass es halt bedeuten kann, A, stark in die Aktie zu investieren und dann halt eben auch innerhalb der Aktie eben die verschiedenen Varianten nochmal auszuprobieren. Sowohl die safe Variante, als halt auch vielleicht die bisschen riskanteren und noch etwas volatileren. Genau, ich werde einfach mal berichten, wenn ich da weitere Fortschritte gemacht habe.
Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Also, bis dann, Theo. Tschüss.
Ciao.